redet, ist nicht tot.
Thomas Brandt ist Sozialkundelehrer und erteilt mir Politikunterricht. Beim letzten Mal haben wir über Extremismus gesprochen und jetzt geht es um, Thomas?
Wahlen. Also erstmal in der Theorie.
In der Theorie. Das ist dann so wie im Politikunterricht in der Schule früher, wo ich dann gelernt habe, dass es das D'Hondtsche Wahlverfahren gibt und bis heute nicht weiß, was das eigentlich ist.
Brauchst du auch nicht, ist abgeschafft.
Ah, gut.
Wir sind bei Sainte-Laguë.
Bei was?
Ja.
Okay.
Also ist erstmal unwichtig. Wir reden jetzt erstmal über die Theorie.
Ja.
Und in der Praxis nochmal über das deutsche Wahlsystem.
Alles klar.
Weil es gibt so Sachen, die muss man erstmal so theoretisch grundlegend wissen, wie das funktioniert. Mhm. Und dann ist einfach zu verstehen, warum wir das in Deutschland so machen, wie wir das machen. Und dann erzähle ich dir, warum das trotzdem ein Problem ist.
Verdammt! Okay, ja.
Also das, ja, ist halt ein bisschen problematisch. Mhm. Okay, also du hast ein Parlament.
Jo.
Und dieses Parlament möchten wir jetzt irgendwie mit Volksvertretern bestücken.
Jo.
Wie macht man denn das?
Na, indem wir Wahlen durchführen, in denen ich die Wahl habe, welchen Volksvertreter oder in denen ich sagen darf, welchen Volksvertreter ich da am liebsten sehen würde.
Ja, wobei du einer von vielen bist und wir jetzt aus den vielen irgendwie ein Parlament zusammenkriegen müssen, ne?
Ja, dann gewinnt halt der von den meisten am liebsten dort gesehen würde.
Okay, dann sitzt da einer.
Ja, darum teile ich dann das Wahlgebiet in Wahlkreise auf, beispielsweise.
Okay, und da gewinnt dann immer der Erste.
Da gewinnt dann immer der Erste.
Okay, und das ist Mehrheitswahlsystem.
Okay.
Machen die Briten so.
Mhm.
Okay. Jetzt haben wir da aber ein Problem. Wenn du das Mehrheitswahlsystem nimmst und mal nachguckst, wer da gewinnt, wer würde denn in Deutschland dann diese Sitze gewinnen?
Das ist eine interessante Frage. Jeweils der Direktkandidat bei uns, ne?
Also ja. Wir bleiben jetzt mal bei der Theorie. Also stell dir vor, wir haben in Deutschland nur Mehrheitswahlsystem.
Ja.
Du hättest jetzt 10 Wahlkreise.
Mhm.
Ne? Wir haben ein Parlament, da sitzen 10 Leute drin, wir haben jetzt 10 Wahlkreise.
Mhm.
Und wir gehen jetzt einfach mal die aktuellen so bevölkerungsnahen Parteien durch und schätzen mal so ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten ab.
Also vermutlich würde da sehr viel CDU sitzen.
Da wird sehr viel CDU sitzen, da wird sehr viel SPD sitzen.
Aber weniger als CDU, weil die CDU zumindest in meiner Wahrnehmung lokal besser vernetzt ist.
Also hier in Bayern gewinnt die CSU jeden Direktsitz.
Okay.
Na? Mhm. Zum Beispiel. Ja, CDU, SPD, ganz selten, zum Beispiel Berlin, gewinnt auch mal jemand von den Grünen.
Mhm. Das ist dann so jemand wie Ströbele, genau. Mhm.
Ströbele ist aber, glaube ich, einer von 2 Direktkandidaten oder so, die die haben. Ne?
Ja.
Das muss ich so vorstellen.
Wenn nicht sogar der Einzige, ja.
So, Linke im Osten.
Mhm.
Im Westen, ganz vergessen.
Ja.
FDP? Niemals.
Niemals. Grüne? Niemals. Außer Ströbele.
Hm? Ja, so stellen wir fest, wenn es nach einem Mehrheitswahlrecht geht, sieht das Parlament sehr eintönig aus. Sitzt viel CDU drin, sitzt viel SPD, sieht ein bisschen aus wie jetzt.
Das stimmt.
Wir kommen zum deutschen Wahlsystem.
Ja.
Also bei Mehrheitswahlrecht gewinnen die großen Parteien. Okay. Das ist jetzt aber demokratisch so ein bisschen ein Problem, ne? Also du wirst halt dann im Zweifel von jemandem vertreten, der nicht von deiner Partei ist.
Mhm.
Ne? So, die andere Sache ist, die ganzen Meinungen, die da in der Gesellschaft sind. Ne? Wir haben in der Parteienfolge gesagt, Parteien aggregieren Meinungen, aggregieren irgendwie politische Einstellungen.
Ja.
Davon kommen aber auch nur ganz wenige in größerer Anzahl ins Parlament und können dann meistens auch nur wenig an der Regierung machen, weil eine hat dann sehr oft die absolute Mehrheit.
Mhm.
Das ist wie in Großbritannien. Also Großbritannien ist das klassische Beispiel dafür.
Aber es funktioniert doch recht gut in Großbritannien, oder?
Ja, was die machen ist im Endeffekt, die wählen sich einen Wahldiktator, ne?
Ja.
Also die wählen sich da halt einen Diktator hin. Das kannst du jetzt gut finden. Die andere Seite ist, was machst du jetzt, wenn du tatsächlich das Volk repräsentieren willst? Also die verschiedenen Meinungen.
Mhm.
Ja, also wir greifen jetzt ein bisschen vor. Normalerweise erzähle ich das auch nicht. Es gibt 2 Arten von Parlamenten. Und zwar gibt es einmal ein Konkurrenzparlament, das ist Großbritannien.
Mhm.
Ja, das Wichtigste, was man über das britische Parlament wissen muss, der Abstand zwischen der linken und der rechten Bank sind 2 Schwertlängen.
Ah ja.
Damit die miteinander reden.
Okay, sehr gut.
Ja, also ja, es geht da um die Debatte, es geht da um den Kampf und da gibt es die Regierung und da gibt es die Gegner.
Aha.
Ja, Und die Regierung regiert dann aber auch gerade durch, weil die haben meistens eine eindeutige Mehrheit. So. In Deutschland ist das nicht so. Wir sitzen im Kreis.
Ja.
Ja, und in Deutschland ist es so, dass es man vom Prinzip heißt, wir gehören alle irgendwie zusammen. Wir wollen alle gemeinsam die verschiedenen Strömungen haben, ne? Deswegen.
Also im Grunde ein Kompromissparlament, wenn man so will.
Man nennt das, glaube ich, Konsensparlament.
Konsensparlament, ja? Okay.
Das ist zum Beispiel auch das Europäische Parlament ist auch sowas, ja?
Mhm.
So. Und dafür willst du dann jetzt aber möglichst viele Meinungen haben.
Mhm.
Kannst du kein Mehrheitswahlrecht machen, sondern dann gucken wir auf die andere Seite, das Verhältniswahlrecht.
Mhm.
Verhältniswahlrecht ist, ich zähle einfach mal alle Stimmen aus im Land. Ja, und zähle dann, ja, wie viel Prozent hatten die erste Partei, wie viel Prozent hat die zweite Partei, wie viel Prozent hat die dritte Partei.
Mhm.
Das Problem dabei ist dann aber, da kommen unheimlich viele Parteien im Zweifel ins Parlament. Also, das Parlament zersplittert sich, ne?
Ja.
Wenn ich dann nicht irgendwie so eine 5%-Hürde einführe,
ja,
dann kommt halt auch in jeden Bundestag Martin Sonneborn mit der Partei rein, weil den wählen genug Leute für 1% oder so.
Ja.
Ja. Das wird dann schwierig, weil ich muss ja irgendwie Mehrheiten gestalten, wenn ich Gesetzgebung machen will. Ne? Und wenn ich
Und wenn du ein Parlament von 300 Leuten hast, beziehungsweise ein Parlament, das aus 300 Parteien mit 300 Einzelinteressen besteht, ja, bist du im Grunde nur noch am Verhandeln, ohne dass ein Ergebnis bei rauskommt.
Genau. Und das ist das Problem mit Verhältniswahl. Das heißt also, bei Verhältniswahl muss man da immer Schranken einführen und die Parlamente bilden zwar sehr gut die Meinung in der Gesellschaft wider, sind aber halt auch sehr zersplittert.
Mhm.
Also du siehst schon, Mehrheitswahlrecht ist halt, ich habe eine Mehrheit und es ist gut regierbar und da kannst du durchregieren. Und Verhältniswahlrecht ist genau das Gegenteil eigentlich. Ich habe eine gute Abbildung der Bevölkerung, kann aber schwer durchregieren. Wollen wir jetzt beides nicht.
Ja.
Ne? So, Beispiel übrigens für ein Verhältniswahlsystem ist Italien. Und die Italiener sind ja berühmt dafür, mehr Regierungen verschlissen zu haben, als sie Existenzjahre haben.
Mhm.
Ne? Also, das ist echt krass. Ne? Die wählen regelmäßig neu, die haben da wirklich da so dieses Ding drin, das Parlament, das zählt halt 2-3 Jahre. Ja, Berlusconi war berühmt dafür, dass das mal länger gehalten hat.
Mhm.
Ja, in Deutschland machen wir eine Mischung aus beiden.
Aber warum ändern die dann nicht einfach mal ihr Wahlrecht? Die müssten doch eigentlich auch selbst begreifen, dass da was dysfunktional ist.
Ja, also diese Wahlrechtsgeschichte hat, glaube ich, viel mit politischer Kultur zu tun.
Mhm.
Das hat, glaube ich, wirklich viel mit politischer Kultur zu tun. Und ich glaube, die Italiener, das passt schon. Das passt halt.
Okay.
Ja, also, wenn die das wirklich nerven würde, dann würden sie es, glaube ich, ändern.
Mhm.
Aber, naja, Wahlrecht ist immer schwierig zu ändern, weil dafür musst du im Endeffekt die Regierung stürzen, ne? Oder so, oder musst das System stürzen.
Es müssen halt immer die sich das Wasser abgraben, die gerade davon profitieren, dass es ist, wie es ist. Das ist ja immer ein bisschen das Problem, auch bei sowas wie, weiß ich nicht, Diäten, also, ne, also Transparenzsachen, Antikorruption, Diätenerhöhung und sowas.
Ja, deswegen ist das deutsche Wahlrecht ist auch nicht so ganz, ne? Das ist auch so 2,5 Mal weggeklagt worden in den letzten Jahren.
Mhm.
Und wurde dann immer verschlimmbessert. Aber wir gucken jetzt mal ins Detail und dann kann ich dir auch erklären, wo da das Problem ist.
Jo.
Also in Deutschland machen wir beides. Wir machen in Deutschland Mehrheitswahlrecht und wir machen in Deutschland Verhältniswahlrecht, weil wir sind schlau oder so.
Mhm.
Deswegen hast du 2 Stimmen.
Ja.
So. Und bevor wir jetzt weitermachen, mache ich das, was du am liebsten hast, nämlich ich stelle dir mal ein paar Fragen.
Ach Gott.
Das Arbeitsblatt.
Nee, ja, okay.
Das ist eigentlich ganz einfach, die müsstest du ja wissen. Also ich habe immer so richtig Falschfragen und du sagst mal, ob das richtig oder falsch ist, was ich dir erzähle. Achtung, ne, wir machen Politikunterricht.
Ja.
Sachlich möglichst akkurat. Also, die Zweitstimme ist wichtiger als die Erststimme bei der Bundestagswahl.
Warte, lass mich denken. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja. Richtig.
Richtig. Ja.
Aber frag mich mal, warum.
Warum?
Das war du sollst mir nicht, also du weißt schon.
Ja, was wählt man denn mit der Zweitstimme? Das ist die nächste Frage, so und so.
Eine Partei und nicht eine Person.
Ja, das ist falsch. Das denken die Leute immer. Und man wählt die Landesliste der Partei.
Okay, und damit dann indirekt auch eine Person, ja.
Ja, also der Unterschied ist halt, die Zweitstimme ist die Verhältnisstimme.
Ja.
Und deswegen ist die mehr wert, weil ich damit direkt sagen kann, wie ich das Verhältnis im Bundestag bestimmt habe.
Praktisch, also es ist im Grunde eine Korrekturstimme, ne?
Nö.
Also das nicht? Dass ich sage, ich möchte halt, ich finde halt den Typen von der CDU, der hier bei mir im Wahlkreis gute Politik macht, Ich finde, dass der ins Parlament sollte, weil der ist vernünftig. Aber ich möchte als Gegengewicht gerne die Linkspartei beispielsweise haben. So hätte ich das jetzt verstanden.
Ja, aber das passiert relativ selten eigentlich.
Echt? Also, ich wähle oft so.
Ja?
Also jetzt nicht explizit CDU-Linke, aber
so, dass ich mir... Das ist nicht gemeint.
Oh, Mist.
Aber das kannst du so machen. Also die Idee ist eigentlich, die Erststimme ist die Stimme für den Direktkandidaten.
Ja, genau.
So, und damit ist das zum Beispiel bei mir hier in Bayern so, dass ich zwei Möglichkeiten habe. Ich kann entweder den CSU-Kandidaten wählen, dann habe ich den gewählt, in der ein Bundestag kommt, oder ich kann ihn nicht wählen, dann habe ich meine Stimme weggeschmissen. Ne?
Ja. Das ist so.
Mhm. Und die Verhältnisstimme, die zählt aber immer.
Ah, ja, ja, ergibt Sinn, klar, weil die würden ja zusammengeführt, ja.
Genau. Und das mit den Landeslisten ist mir immer wichtig, weil ansonsten kann man nämlich ein lustiges Phänomen nicht erklären. Nämlich, kannst du, sag mal, in Bayern, kannst du in Berlin CSU wählen?
Nein.
Ich kann hier in Bayern keine CDU wählen. Das funktioniert nur, weil wir Landeslisten haben.
Ja.
Also sprich, wenn ich hier CDU für den Bundestag wähle, Zweitstimme gebe, dann wird es einzeln ausgezählt und die CSU kriegt halt da ihre eigenen, hat da ihre eigene Liste.
Ja. Na?
Und das ist aber wichtig. Die Mathematik, die dahinter steht, ist gar nicht mal so unkompliziert. Und es ist tatsächlich so, dass diese Listen dann auch bei der Sitzverteilung an die einzelnen Leute eine wichtige Rolle spielen.
Mhm.
Das wird dann nämlich nochmal einzeln durchgezählt und solche Späße. Also wir kommen nicht ganz im Detail drauf, ich erkläre dir das ein bisschen. Die Erststimme wählt also den Direktkandidaten, Zweitstimme wählt die Landesliste der Partei. Nächste Frage. Die ist einfach, aber lustigerweise kriegen das meine Schüler nicht hin.
Mhm.
Bei der Bundes... Die hören das alle, die werden mich dann nachher schlagen.
Und
so. Ja. Bei der Bundestagswahl wählt man den Bundeskanzler.
Nein.
Sondern?
Man wählt die Partei, die dem Bundespräsidenten den Bundeskanzler vorschlagen kann. Darf.
Ja, man wählt die Zusammensetzung des Bundestages.
Ja, genau. Und der Kanzler ergibt sich dann daraus, dass in der Regel die stärkste Fraktion sagt, unser Kandidat soll Kanzler werden.
Ja.
Aber
jeder Deutsche ist wahlberechtigt.
Im Prinzip ja. Jeder Deutsche über 18, in manchen Bundesländern bei der Landtagswahl, glaube ich, ab 16. Ne?
Mhm. Und was ist mit Entmündigten oder Straftätern?
Straftäter sind meines Wissens auch wahlberechtigt. Entmündigte sind zumindest indirekt wahlberechtigt. Ich glaube, deren Vormund darf deren Stimme abgeben, oder?
Nö, das ist weg.
Das ist weg, okay.
Also meines Wissens ist es weg. Und es gibt tatsächlich, kannst du dein Wahlrecht verwirken, wenn du sehr schwere Straftaten...
Oh, wusste ich gar nicht,
siehste. Und wenn du zu lange im Ausland warst, kannst du zwar einen deutschen Pass haben, aber du darfst dann irgendwann nicht mehr mitwählen.
Aha.
Also es ist nicht so, dass das dann durchgeht. Ja, die Stimme eines jeden Bürgers ist gleichberechtigt oder gleichwertig.
Ja.
Ja. Gibt's immer mal Leute, die versuchen, das rechnerisch zu widerlegen, die vergessen dann immer, dass es Wahlkreise gibt.
Wie kann man das denn rechnerisch widerlegen wollen?
Da kommt dann so dieses, ja, aber ich bin ja nur einer von 80 Millionen und das hat ja überhaupt keinen Einfluss und la 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 und die Großen und die Großkopferten und... Ah, und so, ja, also es kommt hinterher wieder mal vor.
Ja klar, ist die Stimme desjenigen, der eine Zeitung verlegt und, weiß ich nicht, 1 Million Leser hat, sicherlich einflussreicher im Sinne der Beeinflussung vom Wahlverhalten anderer Menschen. Aber letztendlich zählt die Stimme genauso viel wie meine.
Ja, hast du nur manchmal, dass Leute das nicht glauben wollen.
Ach so.
Ja. Was auch immer interessant ist, ist dieses Argument, ich muss ja nicht zur Wahl gehen, weil meine einzelne Stimme hat ja so wenig Gewicht.
Mhm.
Das stimmt eben nicht, weil wir haben Wahlkreise mit ungefähr 200.000 Leuten.
Mhm.
Ja, das ist derzeit so die Größe für einen durchschnittlichen Wahlkreis. Die müssen auch neu gemacht werden, wenn sich ein Wahlkreis mehr als 25% vergrößert oder verkleinert.
Mhm.
Das ist zum Beispiel so ein Mecklenburg-Vorpommern derzeit so ein Phänomen, ne? Bei denen, die haben ja Landflucht,
ja,
zum Beispiel. Und dann muss man halt regelmäßig die Wahlkreise neu machen, damit da noch genug Leute wohnen.
Ja.
Ne? Dafür hat zum Beispiel München irgendwie 5 Wahlkreise, Berlin hat, glaube ich, weiß ich nicht, 10.
Weiß ich gar nicht.
Ja, jeder Bürger wird nach der Wahl direkt repräsentiert.
Natürlich nicht.
Das glauben die Leute auch.
Die glauben, man würde direkt repräsentiert?
Wir haben manche. Na gut, du wirst ja direkt repräsentiert, halt nur von Leuten, die du nicht gewählt hast.
Ja, gut. Okay, ja, so gesehen ja. Ich dachte, das jetzt, also wenn ich dachte, das ging jetzt hauptsächlich inhaltlich. Also, dass das, was ich mir von meiner Stimmabgabe erhoffe, auch unmittelbar umgesetzt würde, beziehungsweise darüber auch unmittelbar verhandelt würde.
Ja, aber so ein bisschen die Idee gibt's da schon, dann sind die Leute immer maßlos enttäuscht.
Ja, klar. Die da oben machen, was sie wollen.
Das ist übrigens so eine interessante Sache. Mir ist das bei dem Feedback zur Partizipationsstunde ein bisschen aufgefallen. Ich erkläre das normalerweise nicht, aber ich fange jetzt an, das auch nochmal zu erklären. Mit diesen Mitwirkungsmöglichkeiten. Je garantierter deine Mitwirkung ist, desto diffuser wird's inhaltlich. Ne, Wahlen, deine Stimme zählt auf jeden Fall irgendwas. Inhaltlich total diffus.
Ja.
Demonstration, inhaltlich sehr spezifisch, Wirkungswahrscheinlichkeit relativ gering.
Ja.
Ja. Und zwischen diesen Sachen bewegt sich das ein bisschen hin und her, weil wir in der Demokratie, wenn wir Leuten Mitwirkung garantieren, müssen wir halt irgendwie ganz schlimm die Meinung aggregieren. Mhm. Sonst kommt da am Ende nichts bei raus und dann hast du dieses vielfache Geschrei. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn du halt spezifisch wirst, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du direkt damit was bewirken kannst, immer geringer.
Ja.
Ne? Also das spielt ja schon mit. Okay, Wahlgrundsätze. In Deutschland sind Wahlen frei, allgemein, geheim, gleich und unmittelbar. Was?
Bitte was?
Die Wahlgrundsätze.
Ja, ich dachte, ich kannte immer nur frei, geheim und gleich, aber okay.
Okay, gehen wir es durch. Also geheim ist eigentlich so eine Sekundärsache, die aus frei, allgemein und gleich kommt. Mhm. Also primär aus frei und gleich. Ja, freie Wahl.
Klar, ich werde nicht gezwungen, ich habe keine Wahlpflicht.
Richtig, und es steht auch niemand mit einer Pistole neben dir und sagt, bitte das Kreuz oben.
Ja. Ja?
Allgemein.
Ja, jeder darf.
Bis auf kleine Ausnahmen. Mhm. Geheim.
Ja, also ich bin in der Wahlkabine, keiner darf zugucken. Das Ganze wird allerdings gefährdet, finde ich, durch Computerwahlen.
Ach, darum machst du dir Sorgen?
Ja.
Wie ist das mit Briefwahl?
Schwierig, aber bei der Briefwahl kann ich immerhin bei der Auszählung dabei sein.
Da ist die Stimmabgabe.
Ja, die Stimmen, ja okay, das ist ein Problem, ja.
Ne? Also es gab ja so Witzveranstaltungen, so das hätte hier übermorgen.net oder wie die heißen, .com, die haben mal in Amerika so eine Kunstaktion gemacht oder mit der amerikanischen Wahl Vote Auction, wo du halt deine Wahlstimme verauktionieren konntest.
Stimmt, ja, ich erinnere mich.
Und das haben sie auch in der Schweiz mal gemacht und das Problem ist halt, wenn du einen hohen Briefwahlanteil hast, dann kannst du das machen.
Ja. Darum sollte auch möglichst nur Briefwahl gemacht werden, wenn es wirklich nicht anders geht und nicht einfach nur aus Faulheit. Ja.
Genau, und man muss immer bedenken, bestimmte Leute müssen immer Brief wählen.
Ja.
Und da denken wir jetzt zum Beispiel an Altenheime. Mhm. Ja, und was hält eigentlich den Zivi oder den Pfleger im Altenheim davon ab, für das halbe Altenheim Grüne zu wählen?
Ja. Ne? Nix.
Genau. Und das kannst du dann am Ende nicht nachvollziehen.
Genau.
Ist ein Problem. Aber generell ist geheim, wenn man ins Wahllokal geht, ist geheim. Und man kann ja Briefwahl auch vor Ort machen. Also ne, du kannst ja, wenn du den Briefwahlunterlagen abholst, gleich um die Ecke gehen. Da gibt's eine Wahlkabine, kannst du gleich machen.
Ach so, habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe mir, wenn ich sie gebraucht habe, habe ich sie mir mal schicken lassen.
Ja. Ja. Gleich?
Ja. Ne? One man, one vote. Mhm.
Genau. Und unmittelbar.
Ja, ich wähle keine Wahlmänner, die dann wieder was wählen.
Richtig, ne?
Ja.
Das Beispiel ist dann die USA und die leiden da auch ein bisschen drunter.
Aha.
Weil das ist halt ein Wahlsystem, das entstand zu einer Zeit, wo es noch keine technische Übermittlung von Wählerstimmen gab. Mhm. Das ist ja witzigerweise in den USA so, dass in Hawaii die meisten Leute gar nicht wählen gehen, weil das Ergebnis schon feststeht, wenn bei denen die Wahllokale noch nicht geschlossen sind.
Ne, die sind okay.
Da sind die wichtigsten Staaten schon alle ausgezählt. Die gucken sich dann im Fernsehen an, was es dieses Jahr geworden ist und denken sich dann, ja, fuck it. Ja.
Ja,
ja, ist problematisch. Okay, Wahlgrundsätze. Wir wählen den Bundestag, der Bundestag wählt dann den Bundeskanzler. Okay, unser Wahlrecht heißt personalisiertes Verhältniswahlrecht. Wie sieht das jetzt im Detail aus? Du gehst dorthin, machst zwei Kreuze und dann wird gezählt.
Diese Sendung ist vom Dezember 2016. Mittlerweile ist November 2024 und zwischenzeitlich hat es im Wahlrecht ein paar Änderungen gegeben. Und genau darum gibt es jetzt ein neues Ende für diese Sendung. Selbstverständlich mit Thomas Brandt. Hallo Thomas nochmal.
Hallo.
So, was ist passiert zwischenzeitlich? Sind ja doch, ja, 8 Jahre ist das schon her.
Ja,
krass.
Die Reform des Bundeswahlgesetzes von 2021 und von 2023 ist passiert. Mhm. Also es ist relativ viel passiert. Die Grundsätze, die wir damals erzählt haben, sind aber 2021 auch irgendwie noch so erhalten geblieben. Aber die Ampelkoalition, also die aktuelle, gerade jetzt scheidende Bundesregierung,
hat...
Also das Kabinett Scholz 1, ne? Falls es nochmal ein Kabinett Scholz geben sollte.
Ich lasse mich auf solche Unterhaltungen gar nicht sagen. hat tatsächlich eine Änderung des Bundeswahlgesetzes gemacht. Das liegt daran, dass das Bundesverfassungsgericht mehrfach Kritik an den alten Regelungen hatte. Und es aus verschiedenen Richtungen den Wunsch gab, den Bundestag zu verkleinern. Aktuell haben wir über 700 Abgeordnete und es ist ein bisschen viel.
Es war irgendwie eins der größten, wenn nicht das größte Parlament der Welt oder so ähnlich.
Ne? Das zweitgrößte, das größte ist das von China, die haben 2000 Leute.
Okay, da brauchen wir noch ein bisschen
viel. Aber wir sind in den Top 3 oder so, wenn nicht sogar das zweitgrößte. So, und man hat sich entschlossen, das Bundestagswahlrecht zu ändern. Es war auch eigentlich eine Abmachung zwischen der CDU und so weiter. Also das war jetzt nicht so, dass die Ampelregierung das da irgendwie oktroyiert oder so, sondern das war ein großer Diskurs. Mhm. Wir werden auch gleich sehen, wen es ein bisschen gebissen hat und warum es dann jetzt nämlich wieder Ausnahmen gibt.
Okay.
Und was man halt gemacht hat, ist, bisher war das so, Die erste Idee war irgendwie, man begrenzt die Größe des Bundestags auf die 598, die wir bisher haben. Also die 299 Direktwahlkreise bleiben erhalten.
Mhm.
Und es gibt halt keine Überhangmandate mehr und fertig ist. Das fanden aber alle nicht gut. Und deswegen gibt es jetzt eine Lösung, dass der Bundestag eine Maximalgröße von 630 Sitzen hat.
Mhm.
Ja, also eigentlich nicht mal eine Maximalgröße, sondern eine feste Größe aus 630 Sitzen. Ich habe mir nämlich dann extra in Vorbereitung dieser Sendung das Bundeswahlgesetz durchgelesen. Ja, was man nicht so alles tut. Und da ist tatsächlich der erste Satz: Der Deutsche Bundestag besteht aus 630 Abgeordneten. Punkt.
Krass.
Ja,
hätte auch sagen können: Besteht aus 410 Abgeordneten. Punkt.
Ja. Was ganz spannend ist, weil uns die 299 Direktwahlkreise erhalten bleiben.
Mhm.
Das bedeutet, es gibt eine gewisse Menge an Wiggle Room für diesen Unterschied zwischen Direktmandat und Verhältnisstimme.
Ja.
Ja. Ich hatte das ja damals in der Sendung schon erklärt, wenn du mehr Verhältnisstimmen hast als Direktmandate, kriegst du ja dann einfach mehr Sitze, aber andersrum hast du dann diese berühmten Überhangmandate. So, die Überhangmandate gibt's aber nicht mehr in dem Sinne, sondern es gibt jetzt halt einfach eine Zuteilung. Und das kann halt in beide Richtungen gehen. Ja.
Aber also, wie wird da zugeteilt? Na, das wirst du ja jetzt erklären.
Ja, genau. Also, es gilt immer noch, die Wahlkreise haben wer in den Wahlkreisen gewählt wird, hat erstmal einen Sitz.
Mhm.
Aber, ja. Das erste ist, wenn du jemanden direkt wählst, also was weiß ich, ne, du gehst zur Wahl, wählst mit der Erststimme einen Kandidaten, dieser Kandidat mit der Erststimme wird gewählt, verfallen deine Stimmen der Zweitstimme, wenn du dieselbe Partei gewählt hast.
Ah, okay.
Also du kannst nicht mehr doppeltes Ticket machen, ne?
Ja. Mein grünen Abgeordneter hier aus dem Wahlkreis, der hat die Mehrheit gewonnen, der zieht ein. Und es haben in meinem Wahlkreis so viele Leute mit der Zweitstimme grün gewählt, dass auch Listenplatzkandidat 1 von den Grünen ebenfalls einzieht.
Genau, das gibt's nicht mehr, sondern dann zieht für dich im Endeffekt der ein und deine Stimmen werden nicht mehr berücksichtigt. Also das ist schon mal eine Sache.
Also aber, gar nicht so schlecht, oder? Weil ich meine, in dem Moment, dann habe ich halt nicht mehr zwei Grüne, sondern einen Grünen drin, aber die Grünen sind drin.
Genau, und es passt zu dieser Logik der Maximalzahl.
Ja.
Ja, weil du kannst jetzt halt, du hast ja schon deinen Wunschkandidaten und deine Wunschpartei gewählt.
Mhm.
Ja, und damit hast du aber auch gleichzeitig die Verhältnisgruppe. Weil das jetzt zusammengenommen wird. Also bisher war es immer so ein bisschen so, dass man gesagt hat, ja, diese Erststimmen, die sind halt fest und dann gucken wir nach der Verteilung und jetzt ist halt die Sache, dass man sagt, das ist eine Verhältniswahl.
Mhm.
Es gibt nur, die Erststimmenkandidaten sind nur die Bevorzugten.
Okay.
Deren also ist Platz praktisch ist nicht mehr
ja,
sicher.
Ja, verstehe.
Mhm. So,
Mach weiter. Ich habe Fragen.
Frage.
Was passiert denn jetzt? Also Erststimme gewinnt der Grüne aus meinem Wahlkreis. Zweitstimme gewinnt der CDUler aus meinem Wahlkreis.
Naja, die Zweitstimmen funktionieren ja so nicht. Die Zweitstimmen werden einfach zusammengezählt.
Okay.
Ah, ja, stimmt. Wenn du Grün-Grün ankreuzt, hast du einen grünen Kandidaten.
Ja.
Punkt. Na, du hast ein grünes Mandat.
Ja.
Wenn du jetzt Grün-Rot wählst, hast du aber auch noch eine Verhältnisstimme für die SPD abgegeben. Ja. Die dann in der Verhältniswahl mitgezählt wird.
Und die Verhältniswahl ist bundesweit und nicht auf den Wahlkreis bezogen.
Richtig.
Okay.
Da ob war mein Denkfehler, dann, ja. Ob da am Ende ein Sitz bei rauskommt, ja, ist dann einfach eine Frage, wie viele Leute auch SPD gewählt haben.
Mhm.
Aber insofern macht es halt Sinn, dass deine grüne Stimme nicht doppelt gezählt wird.
Ja.
Ja. Weil du dann halt eine erhöhte Repräsentation hast.
Ja.
Also aus
die dann wiederum über diese Ausgleichsmandate ausgeglichen werden müsste oder bisher wurde.
Ja, also was man damit versucht halt rauszunehmen, ist dieses, früher gab es halt Direktmandate sind sicher.
Ja.
Und dann mussten wir hinten ausgleichen wegen Überhang.
Mhm.
Jetzt heißt es, Direktmandate sind bevorzugt.
Nee, die sind sicher.
Nee. Weil was ist denn, wenn du unheimlich viele Direktmandate hast, aber nicht so viele Verhältnisstimmen bekommst?
Werden dann Direktmandate wieder gestrichen?
Richtig.
Oh.
Und dagegen hat, du wirst es nicht glauben, die bayerische Staatsregierung geklagt.
Naja klar, also weil die sind ja nur im Bundestag so stark, weil sie so viele Direktmandate haben.
Richtig, also der ursprüngliche Plan in diesem Wahlrecht sah vor, dass man die 5%-Hürde streicht.
Ja.
Also das ging vor das Bundesverfassungsgericht, eigentlich wollten sie eine 5%-Hürde haben. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, naja, wenn ihr das so macht, muss man eigentlich die 5%-Hürde streichen. Weil das ja dann eine doppelte Hürde ist.
Mhm.
Ja. So. Es gab dann halt diese Klage und das Verfassungsgericht hat jetzt gesagt, für 2025 respektive die nächste Wahl, ne, das wäre so oder so 2025 gewesen, gibt es nochmal diese Grundmandatsklausel, nämlich dass du, wenn du 3 Direktstimmen hast,
trotzdem als Fraktion in den Bundestag einziehst, ne?
Genau. So. Also der Witz war ein bisschen, diese Grundmandatsklausel wurde eigentlich auch im Wahlrecht abgeschafft.
Mhm.
Das gab es nicht mehr. Ne? Es gab nicht mehr dieses, man darf dann hinterherziehen. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht aber gesagt, die 5%-Klausel müsste dann auch weg, weil das wäre ja unfair. Ne? Also weil dann hast du eine 5%-Klausel für die Leute, die in der Verhältniswahl die Hürde nicht schaffen.
Mhm.
Aber du hast im Endeffekt nicht dieses, auf der anderen Seite mit den Erststimmen, dann dieses Ding, dass du sagst, du brauchst mindestens 3 Erststimmen, bevor du hinterherziehen kannst, ne? So, und da war so ein bisschen das Ding. Die Übergangsregelung ist jetzt, dass die Grundmandatsklausel beibehalten wird, weil die Linke und die CDU, CSU, die davon betroffen sind, dagegen geklagt haben.
Mhm.
So. Interessanterweise auch im Übrigen, wir haben jetzt eine, ich muss ein bisschen stutzen, als ich es gelesen habe. Hat eine Partei die Hälfte der Zweitstimmen errungen, also über 50% der Zweitstimmen bekommen, aber nicht die absolute Mehrheit im Bundestag, bekommt sie so viele Sitze, dass sie automatisch eine Mehrheit bekommt. Das letzte Mal, wo ich das gesehen habe, war in Ungarn.
Aber wo bekommt sie diese Sitze denn her?
Ja, die werden geschaffen.
Also dann doch mehr als
630. Da vergrößert sich der Bundestag.
Okay, verstehe.
Ja, was ich aber tatsächlich für Demokratie theoretisch sinnvoll halte. Ja, also kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ich habe jetzt 50% und bei uns ist ja die Zweitstimme tatsächlich Popular Vote, ja.
Mhm.
Ja, 50% des Popular Vote bekommen und habe keine absolute Mehrheit. Das funktioniert nicht. So, die Sitzzuteilung ändert sich im Endeffekt nicht. Es gibt diese Ober- und Unterverteilung weiterhin. Das heißt also, es werden erstmal die Sitze verteilt, diese 630 Sitze verteilt nach Proporz der Stimmen. Mit diesem Sainte-Laguë-Verfahren. Das hatten wir damals in der Sendung schon erklärt. Ja, also im Endeffekt, man teilt einfach durch, indem man dann jeweils das um 1 erhöht. Also das heißt, alle Stimmen durch 0,5. Alle, ne, die Parteien bekommen haben, die Partei, die höchste Stimme hat, kriegt einen Sitz, dann addiere ich da eine 1 drauf und so. Das bleibt. Und dann gibt es diese Unterverteilung auf die Landeslisten. Ja, das wird auch weiterhin so funktionieren. So, und der Witz ist jetzt aber, die Direktkandidaten kriegen die Sitze vorrangig.
Mhm.
Das heißt also, man geht die Liste durch, ja, und macht diese Oberverteilung für die 630 Sitze. Und dann sind die Direktkandidaten die ersten auf der Liste. Also bevor ich mit der Landesliste loslege, ja, also den der berühmte Listenplatz 1,
ja,
auf der Landesliste.
Genau, der sichere Listenplatz, genau.
Ja, der ist nicht mehr sicher, weil vor dir kämen alle Direktkandidaten.
Das heißt, es müsste jetzt ein Hauen und Stechen um die Direktmandate, also Direktkandidatenplätze in den Wahlkreisen losgehen.
Ja, also Direktkandidat zu sein ist besser. Das Problem, was die CDU und die CDU, CSU und die Linke halt haben, ist, die haben unheimlich kleine Verhältnisstimmen, hatten aber immer über die Grundmandatsklausel, also über diese mindestens 3%, ja,
drei Direktmandate,
hatten sie die Möglichkeit halt den Rest, ja, dann werden sie ja trotzdem mitverteilt, dann werden ihre Stimmen in dem Verteilungsprozess berücksichtigt.
Mhm.
So, für die CSU ist es besonders eklig, weil die gewinnen ja hier in Bayern eigentlich die Karte.
Ja.
Ja, die komplette Karte. Ja, aber die haben niemals bei der Bundestagswahl anteilig die Stimmen für die alle. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht nicht. Ja? Weil das heißt ja, dass im Endeffekt man dann hingehen würde und sagen würde, CSU.
CSU wird dann die stärkste Fraktion noch, da wird die CDU dann der Juniorpartner der CSU.
Ja, also die CSU hat halt viel, viel weniger Leute dann im Bundestag, weil halt es primär nach den Verhältnisstimmen geht. Und dann haben sie dagegen geklagt und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt, naja, deswegen werdet ihr trotzdem mitverteilt, wenn ihr alle habt.
Aber kann das im Sinne der Bundesrepublik Deutschland sein, dass so eine Regionalpartei derart bevorzugt wird?
Also im Sinne der Bundesrepublik Deutschland ist ja ein sehr schwieriger Begriff.
Natürlich.
Wenn du das so formulierst.
Klar, also klar. Jetzt könnte man natürlich hingehen und könnte sagen, so wir bauen jetzt den Südschleswigschen Wählerverband so aus, dass er ein, weiß ich nicht, so mächtig und so groß ist wie die CSU. Aber das ist ja völlig unrealistisch, dass so ein Phänomen wie die CSU in Deutschland nochmal irgendwo existiert.
Der Südschleswige Wählerverband ist auch ein vollkommen falsches Beispiel, weil der ja eine lokale Minorität ist und somit die 5%-Hürde für ihn eh nicht gilt.
Okay.
Also es gibt ja zwei anerkannte Minderheiten in Deutschland. Das sind einmal die Dänen, ne, Südschleswige Wählerverband, und die Sorben.
Mhm.
Für die gilt so und so keine 5%-Hürde. Aus Minderheitenschutz. Bei der CSU ist halt dieser Witz, die haben halt die C-Parteien haben ja immer dieses Split-Ticket, ne? Also es gibt einen kleinen Landstrich, wo man CSU wählen kann, in dem wohne ich, und es gibt einen großen Landstrich, in dem man dieses Privileg nicht hat, in dem wohnst du.
So. Privileg, ja, stimmt. Check deine Privilegien, Freundchen.
Ja, ja. Jedes Mal. So. Und da ist das Problem halt, es ist eine Bundestagswahl und du kannst halt demokratietheoretisch jetzt auch nicht hingehen und kannst sagen, nur weil ein Großteil der Bayern eine auf Bundessicht gesehene Marginalpartei wählt, weil die halt nur an einer Stelle antritt, kann ich diese Partei jetzt strukturell von Sitzen im Bundestag ausschließen.
Müsste ich das denn aber nicht, weil dadurch natürlich Bayern überrepräsentiert ist?
Nee, ist es nicht.
Ist es nicht?
Nee, es wäre unterrepräsentiert, wenn du das anders machst. Wir sind das zweit- oder drittbevölkerungsleiste Bundesland und würden dann nicht mal alle unsere Direktmandate im Bundestag sitzen haben.
Okay.
Ne? Also ja, okay. Da ist das Problem. Ne? Ne? Also deswegen wurde dann gesagt, so ja, haha, nee. Ne? Das ist so und so halt noch die Frage, wie sich das verteilt. Ja, aber es wählen halt, du hast halt im Endeffekt jetzt diese Sache, dass diese Direktmandate nicht mehr heilig sind. Und damit fällt dieser CSU-Modus mit, naja, wir lassen uns hier halt einfach mal 30 Mal direkt wählen, ja, und sitzen dann irgendwie mit 20% des Parlaments da irgendwo rum. Das wird's halt auf Dauer auch nicht mehr geben. Ne?
Was ich mich frage ist, warum hat man nicht einfach die Zweitstimmen abgeschafft? Oder die Erststimmen?
Also warum wir die Zweitstimmen nicht abgeschafft haben, ist, ich weise dich auf die politisch absolut soliden Länder Großbritannien und USA hin.
Mhm.
Ja, also wenn du auf Dauer nur noch einen Wahlzettel haben möchtest, wo du weißt, die Option CDU oder SPD findet im Bundestag statt,
ja,
können wir gerne machen.
Verstehe, okay.
Ich wäre jetzt nicht da so Fan von.
Nö, ich jetzt
so,
auch nicht mehr.
Wenn wir die Erststimme abschaffen, dann ist das eher Italien.
Mhm. Ne? Ist jetzt auch nicht so, nicht?
Ja, also, du müsstest halt höhere Prozenthürden einführen, ja, und so, ne? Und dann hast du wieder da das Problem, dass dann die Leute gegen die Prozenthürden klagen. Oder du machst es halt, also das in Italien ist es ja zum Beispiel so, dass je nachdem, was da zur Wahl antritt, unterschiedliche Prozenthürden gelten. Also hast du mehrere Parteien, die sich zu einem Wahlverbund zusammenschließen, und dann haben die eine höhere Prozenthürde als eine Einzelpartei. Mhm. Und dann würde zum Beispiel die CDU, CSU einen höheren Prozentsatz kriegen. Weiß ich nicht. Ne? Also die Abwägung zwischen Mehrheitswahl, also ich habe eine relativ klare Mehrheitsverteilung und kann einfach durchregieren. Dafür habe ich aber wenig Repräsentation versus ich habe Verhältniswahl, habe viel Repräsentation, aber dann habe ich ein Parlament, in dem sich schwer geeinigt werden kann. Das ist halt immer so eine Sache. Also ich meine, wir stehen in Deutschland jetzt so und so, egal mit welchem Wahlrecht, ja, auch mit unserem kombinierten Wahlrecht, vor der Tatsache, dass wir im Schnitt erwartbar jetzt ein Parlament haben, in dem 6 Parteien sitzen. Mhm. Ja, also was haben wir so von rechts nach links? AfD, CDU, CSU, vielleicht die FDP, ja, das ist noch nicht raus. Ja, die Grünen, die SPD, die Linke wahrscheinlich nicht mehr, dafür aber hier BSW. Mhm. Ja. So, mindestens 2 von diesen Parteien werden vom Rest als Bäbä angesehen. Ja. Aber die Prozentverteilung sind dann halt so, dass du im Endeffekt so und so bei der großen Koalition der Mitte gelandet bist, ja. Also wenn man jetzt die Aufzählung macht, also ich habe gerade mal aktuelle Wahlumfragen nebenbei geklickt, ja, die FDP und die Linke kommen nicht mit rein, das heißt, du hast irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Parteien, ja, 5 Parteien, von denen mit 2 nicht geredet werden möchte, und dann sind wir eigentlich bei, ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Sie haben die Nationale Front gewählt. Also du kannst ja halt aussuchen, wer die Regierung der Vernunft führt, ja? Aber das war's auch.
Ja.
Ja, das ja, also ne? Hm? Weil mit den einen, da steht ja eine Brandmauer, habe ich mir sagen lassen, ja? Und die anderen möchten nicht oder haben komische Wünsche, ja. Und wir nähern uns dann, was jetzt halt, ne, also, und das kannst du halt auch durchs Wahlrecht, das kannst du auch durch Wahlrecht jetzt nicht ändern. Mhm. Ja, also ich meine, die einzige Möglichkeit, die man da hat, ist, dass man dann halt irgendwie, sagen wir mal, in die Parteienstruktur des Landes eingreift.
Ja.
Ja? Ja. Aber ansonsten, das kannst du jetzt wahlrechtsmäßig nicht ändern. Mhm. Wenn es um die Frage geht, wird es auf Dauer hier noch eine stabile Regierungsmehrheit geben?
Ja, gut, man kann auch andersrum die Frage stellen, ist eine, also das, was die Bundesrepublik Deutschland unter stabiler Regierungsmehrheit versteht, ist das überhaupt noch zeitgemäß, ist das überhaupt nötig? Könnte man ja auch mal fragen, also.
Also die Diskussion darüber, ob Minderheitsregierungen nicht an sich demokratischer sind, ist ewig alt.
Ja, das stimmt.
Ich würde an der Stelle sagen, die politische Kultur in Deutschland ist für Minderheitsregierungen nicht gemacht. Mhm. Und wer sich Beispiele ansehen möchte, dem empfehle ich einfach mal, sich den Thüringer Landtag in den letzten 4 Jahren anzuschauen. Weil da gab es ja eine Minderheitsregierung. Ja. So, und wenn jetzt deine Erwartung an diese Minderheitsregierung war, die beschaffen sich da irgendwelche Mehrheiten, dann stellen wir leider fest, dass das eigentlich nicht passiert ist.
Sondern andere Leute Mehrheiten an dieser Minderheitsregierung vorbei beschafft haben, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste.
Ja, und vor allen Dingen auch, dass die Opposition primär, Ja, also bei einer Partei jetzt auch wieder relativ klar, bei der anderen Partei etwas überraschend, aber na gut, dann doch nicht auch so überraschend, dass man halt an der Stelle sieht, dass das Benutzen der Minderheit, ne, des Fehlens der Regierungsmehrheit von der Opposition nicht dazu benutzt wird, mitzugestalten, sondern zu sabotieren. Mhm. Und dafür bräuchtest du halt eine neue politische Kultur. Ich meine, ganz klar, aktuell ist die aktuelle Bundesregierung auch eine Minderheitsregierung. Mhm. So, dann kannst du dir halt angucken, wie der Führer der Opposition medial und auch im Bundestag agiert.
Ja.
Ja, ich meine, er wurde vom Bundeskanzler ja eingeladen, dass er auf irgendeine Art konstruktiv mitarbeitet. Also ich habe es jetzt nicht gesehen.
Ja, nur die veränderte politische Kultur, die du bräuchtest, um mit Minderheitsregierungen trotzdem sinnvoll arbeiten zu können, die kriegst du wahrscheinlich auch dann erst hin, wenn alle mal gesehen haben, dass mit der alten politischen Kultur das Land nicht vorwärts zu bringen ist. Das heißt, das muss wahrscheinlich erstmal gegen die Wand fahren, bevor alle sich mal zusammenreißen und aufhören, ja, so wie jetzt die Opposition im Grunde fast Fundamentalopposition zu machen.
Ja, also ich hab da noch eine Antwort für, aber ich möchte, dass du schlafen kannst.
Nö, mach mal.
Okay. Du weißt schon, dass es da eine Partei gibt, die das sehr, sehr, sehr toll finden würde, wenn sie als Opposition zu einem dysfunktionalen System mit über 50% gewählt wird, damit sie dann zeigen kann, wie gut man durchregieren kann.
Ja.
Ja, und deren Strategie bisher, dass genau das war, nämlich dieses System zu unterminieren. So.
Ja, aber die verbieten wir kann, ja jetzt.
Ja, aber das ist eine sehr interessante Frage. Ja, ob tatsächlich, ne, also es ist egal, ob tatsächlich dieser Antrag noch eingebracht wird. Und wer sich desavouiert oder eben nicht, ne?
Oder also, wenn wir dann ja sehen, dann machen wir für irgendeine andere Folge des Politikunterrichts noch ein Update. Oder eine Sondersendung.
Ja, genau. Die fängt dann damit, die fängt dann damit an, dass einer von uns beiden sagt, ich grüße dich aus Portugal.
Genau. Abschließend mal gefragt, sind wir mit dieser Änderung des Wahlrechts denn zufrieden? Hätte man es besser machen können?
Ich finde es nicht schlecht. Das hat mehrere, also ich finde es, wenn ich jetzt aus der Perspektive von jemandem sehe, der das erklären muss. Erstens, das ist einfacher zu erklären.
Ja.
Ja. Es nimmt diesen aufgeblähten Bundestag, der an sich ein Ziel ist, ne, wo man einfach drauf schießen kann, nimmt es raus. Es ist ein guter Kompromiss und ich habe bisher tatsächlich noch, also jenseits dessen, diese Ober- und Unterverteilung kann immer zu negativem Stimmgewicht führen, aus bestimmten Gründen. Weil halt in dem Moment, wo du an einer Stelle ganz viele Sitze verlierst und an einer anderen Stelle ganz viele Sitze gewinnst, dann Dinge passieren. Aber es gibt halt keine Überhangmandate mehr. Also eigentlich ist es ein sehr guter Wurf. Ne? Diese Gerechtigkeitskomponente, die das Bundesverfassungsgericht dann noch reingesehen hat. Ne? Es wurde ja dagegen geklagt. Und das Einzige, was sie gesagt haben, ist, naja, es muss halt auch noch eine Möglichkeit geben, dass Parteien, die halt besonders viele Direktmandate bekommen, hier nochmal demokratisch geschützt werden. Das wird sich am Ende, glaube ich, auch noch ergeben. Also ich halte das schon im Vergleich zu dem, was wir bisher hatten, einen weitaus besseren Wurf, weil Ausgleichsmandate waren Flickschusterei. Ja, Überhangmandate war Liebhaberei von Dingen, die man dann im Nachhinein auch nicht mehr hatte. Also ich glaube tatsächlich, dass sich gerade die SPD, ja, aber auch teilweise die CDU relativ einfach von dieser alten Variante mit den festen Direktmandaten getrennt hat, weil sie beide mal in die letzten Wahlen hineingeguckt haben und mal geguckt haben, wie das denn so statistisch aussieht. Ja, und es ist halt als SPD viel, viel einfacher, sich von sowas zu trennen, wenn man eh nicht mehr davon betroffen ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist nicht schlecht. Ja. Dazu sorgt es halt dafür, dass wir ein Parlament mit einer festen Größe haben. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, weil dann kannst du organisatorisch besser arbeiten. Also generell, ich finde daran nichts schlimm, außer vielleicht die Tatsache, dass wir jetzt relativ schnell zu einer Bundestagswahl unter diesem Wahlrecht kommen, und niemand, so Leute wie ich gucken mussten.
Ja, ja. Und niemand so genau weiß, was er da eigentlich wählt, weil er die letzten 30 Jahre es ganz anders verstanden hat.
Ja, naja, also ein Detail, den wir ja vorhin hatten, war das, dass wenn du das tatsächlich Split-Ticket-Voting, ne?
Ja.
Technisch gesehen besser ist.
Ja. Das heißt, wenn ich, aber auch nur, wenn ich sicher sein kann, dass meine Erststimme auch tatsächlich die Erststimme gewinnt, ne?
Ja, aber das kann, also, ne, das kann ich jetzt hier in Bayern, ist das doch eine,
ja.
Ja, auf der anderen Seite gilt halt weiterhin, man wählt das, wo sich die Interessen finden. Mhm. Und, ja, also ich splitte jetzt, also jetzt rein persönlich, ne, ich splitte mein Ticket nicht zwischen der CSU und irgendetwas, was mir politisch mehr zusagt, nur damit ich das Gefühl habe, dass mein Direktkandidat gewählt wurde. Ja. Also da.
Ja, weil im Zweifelsfall setzt der auch nicht durch, was du eigentlich willst, weil er, ja.
Ja, das tun die, das ist ja auch nicht der Sinn, ne? Also der vertritt dann auch nicht unbedingt meine Interessen. Also das ist dann schon. Ansonsten, nö, ich finde es tatsächlich ziemlich gut. Ja, weitaus, es ist auch schöner zu erklären. Ich meine, ich kann jetzt nur irgendwie 3 meiner Arbeitsblätter wegwerfen und neu machen, aber ja, da muss man halt mal einen Tag dran arbeiten.
Ich finde, das ist aus deinem Mund ist das schon ein Ritterschlag für dieses neue Wahlsystem. Thomas Brandt, ich danke dir.
Kein Problem.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.